Der reichste Mann der Welt im Zwiegespräch mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Der Wahlkampf 2025, der wird stark auch im Netz geführt. Das war heute Abend zu hören auf X. Die Aufregung über die Einmischung von Elon Musk in den deutschen Wahlkampf ist groß. Zumal Musk ja ein enger Vertrauter des neuen US-Präsidenten ist. Dazu kündigt Mark Zuckerberg an, er ist ja der Chef von Meta, dass er den Faktencheck bei Facebook und Instagram in den USA beenden will. Kann er das auch in Europa tun? Und welchen Einfluss haben die großen Medienkonzerne auf unsere Demokratie? Musk und Zuckerberg, die Macht der Plattformen, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Das sind meine Gäste. Katja Munoz ist bei uns. Sie erforscht bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik das Zusammenspiel zwischen KI und Politik. Ich begrüße Thorsten Beek. Er ist Chefredakteur von Heise Medien und dem CT-Magazin. Und er war zuvor 3 Jahre lang Manager bei Facebook, später ja dann Meta. Dort war er unter anderem für Verlagskooperationen in Zentraleuropa verantwortlich. Bei uns ist Mike Fielitz, er ist Konfliktforscher, er arbeitet am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und er ist Co-Autor einer Studie für die Social-Media-Präsenz der AfD. Und herzlich willkommen Beatrice Achterberg, sie ist Redakteurin im Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung. Frau Munoz, das gab viel Aufregung jetzt vorher vor diesem Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel, das heute auf X lief und auch auf noch anderen Kanälen, die das mitgestreamt haben. Über eine Stunde haben die beiden geredet. War das jetzt eine Wahlwerbung für die AfD oder was war das genau?
Ich denke, also eine Wahlwerbung in dem Sinne, dass sie halt Raum bekommen hat, um zu sprechen und dann halt auch mit jemandem, der für eine bestimmte Richtung steht, Elon Musk, ne, der für viele eine bestimmte Persönlichkeit ist, mit bestimmten Werten und auch eine Person, auf die man aufschaut. Ich glaube aber, das Effektivste, wo man sagen könnte, ist es eine Wahlwerbung? Ich würde sagen, ja, weil es geht um Visibilität und Reichweite und die hat sie bekommen in diesem Space. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber ich denke mal, mehr als 100.000 waren es mit Sicherheit, die da zugehört haben. Und das Ganze wird ja noch weiter verarbeitet. Insofern haben wir diese Visibilität und Reichweite.
Also live haben, glaube ich, fast 300.000 zugehört, was man so sehen konnte. Aber das wird man sicherlich noch später sehen, wie viel es dann wirklich genau waren. Herr Beek, würden Sie sagen, das ist eine Art der Auseinandersetzung, die ist sinnvoll in einem Wahlkampf, weil Alice Weidel auch Dinge gesagt hat, die einfach nicht widersprochen, denen nicht widersprochen worden ist.
Es ist erstmal wahnsinnig bequem für Alice Weidel, weil da kein Journalist gegenüber sitzt oder eine Journalistin, die auch nachfragt oder die auch Dinge richtig stellt. Es wird vermutlich für sie reichen, eine ganze Menge schöne Zitate-Kacheln für ihre Social-Media-Kanäle zu erzeugen. Und es wertet sie natürlich wahnsinnig auf. Sie hat einen Termin beim reichsten Mann der Welt, der irgendwie bereit ist, sich in den Wahlkampf in Deutschland oder auch in UK einzumischen. Und ich glaube, das hat sie schon auf eine Bühne gehoben, die sie sonst nicht hatte.
Und gab es Dinge, wo Sie sagen, da hat sie falsche Sachen behauptet?
Naja, also Hitler war Kommunist, wenn so etwas dann interessiert aufgenommen wird, das ist schon auch ein bisschen skurril, aber ich fürchte, dass die Zielgruppe, die sie erreichen will, das ganz spannend und interessant findet.
Mhm. Frau Achterberg, würden Sie sich mehr von solchen Sachen wünschen? Die AfD sagt ja oft, sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk können sie nicht das sagen, was sie wollen oder sie werden, ihnen wird da widersprochen. Wenn jetzt wenn Elon Musk jetzt einen der anderen Kandidaten gefragt hätte, Friedrich Merz, Herrn Habeck, Herrn Scholz, wäre das
dann
genauso?
Dann hätten die das auf jeden Fall machen sollen.
Ich finde, Lindner, der das ja gerne gewollt hätte.
Der wollte das und hat das nicht bekommen. Ich finde, dass Alice Weidel hier eine Chance vertan hat. Sie hatte ein Riesenpublikum auf X und in den sozialen Medien mit dem reichsten Mann der Welt. Und ich finde, sie hat diese Chance nicht gut genutzt. Sie wirkte erratisch teilweise. Hitler war ein Kommunist. Das ist keine Wahlwerbung. Sie wirkte unvorbereitet. Es gab ein paar stärkere Stellen auch. Zum Beispiel, ich fand sie gut zu Israel. Aber dafür, dass sie im Deutschen Bundestag teilweise sehr rhetorisch starke Reden hält, fand ich das eine verpasste Chance. Der Gewinn für die AfD ist definitiv, dass es stattgefunden hat.
Wie sehen Sie es, Herr Fielitz?
Na, ich sehe das eigentlich eher das ganze Vorspiel, der eigentliche Gewinn war. Also die Medienberichterstattung, die Reichweite, die sie eigentlich über deutsche Medien bekommen hat, dass dieses Gespräch stattfindet. Dann in der Umsetzung ist das dann erstaunlich langweilig oft, langwierig und auch wenig erkenntnisreich. Also ich glaube, dass dieses Gespräch stattfindet, war eigentlich eher sagen wir mal, schon über der Spitze sozusagen. Aber am meisten hat, glaube ich, sie davon profitiert, dass sie im Voraus so viel Aufmerksamkeit für bekommen hat. Und das natürlich, wovon die AfD ja auch sehr stark lebt, quasi von der medialen Aufmerksamkeit, die ihr durch solche Medienstunts dann entgegengebracht wird.
Jetzt ist es ein Wahlkampf, wo wir diese Art zum ersten, also das ist der erste Wahlkampf, wo wir das so sehen. Und auch der erste Wahlkampf, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wo man so klar eine Positionierung von außen hat, wie jetzt Elon Musk das gemacht hat. Wie beurteilen Sie, dass er sich da so stark einmischt und so klar für die AfD da Position nimmt?
Naja, wir haben in den letzten Wahlkämpfen quer durch Europa Einmischung eigentlich unter der Decke gesehen. Also Manipulation, immer wieder tauchten Berichte darüber auf, dass aus Russland Einfluss genommen wurde. Irgendwo im baltischen Raum sollen 5000 Leute irgendwo sitzen und Social-Media-Posts schreiben. Das gab es ja auch schon in den Wahlkämpfen zuvor. Jetzt ist das erstmal so eine sehr öffentliche Einmischung von außen. Ich finde das beunruhigend zumindest, wenn der reichste Mann der Welt anfängt, ganz gezielt in Europa, und wir sehen das jetzt ja, wie gesagt, in Deutschland und auch in England, Kandidaten zu loben, Kandidaten hervorzuheben, Kandidaten zu empfehlen. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir so bisher einfach noch nicht nirgendwo gesehen haben, wenn ich das richtig sehe.
Frau Achenberg, wie beunruhigend finden Sie das? Oder ist das eine Sache, wo man sagt, ja, das ist halt eben die Meinungsfreiheit und wir sind in einer globalen Welt, da kann auch jeder sich da einmischen?
Ich sehe das genau so. Also mich beunruhigt das gar nicht. Ich fand auch die Aufregung über den Gastbeitrag in der Welt am Sonntag von Elon Musk, also teilweise grotesk. Die kam ja auch von vielen Journalisten. Und da frage ich mich, warum wollen gerade Journalisten die Meinungsfreiheit einschränken? Sie kam auch von Politikern, die Aufregung. Und ich finde, nur weil Elon Musk ein Milliardär ist und sehr einflussreich, darf er natürlich trotzdem seine Meinung äußern. Deswegen hat er sich ja auch X gekauft, um das von Zensur und Faktencheckern zu befreien und die Moderation zu senken. Und ich finde es völlig, also das ist Teil der Demokratie und natürlich hat er auch ein Interesse.
Steinmeier ist ein antidemokratischer Tyrann, das ist Meinung?
Ja, ich würde jetzt nicht alles teilen, was er auf X schreibt. Das ist natürlich teilweise auch komplett drüber. Aber er schreibt halt auch so 30 Tweets am Tag und einige sind genial und einige sind eher für die Tonne. Aber das ist halt, das ist Meinungsfreiheit, das ist Demokratie. Und er hat natürlich auch ein Interesse daran, sich in Deutschland zu äußern oder über Deutschland. Er hat hier seine Tesla Gigafactory in Brandenburg.
Die hat gegen die 12.000, die AfD besonders protestiert hat.
Ja, das frage ich mich, ob er das nicht weiß. Die AfD Brandenburg war gegen den Ausbau der Tesla-Fabrik. Aber ich glaube, das interessiert ihn nicht so sehr.
Frau Munoz, ist das alles Meinungsfreiheit oder wo, sagen Sie, sind da auch Grenzen der Meinungsfreiheit? Wenn jemand wie Musk sagt, Olaf Scholz ist ein Narr oder eben Steinmeier ist ein antidemokratischer Tyrann?
Das ist eine ganz interessante Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde die Systematik, die Elon Musk zum Beispiel an den Tag legt, das ist ja nicht so, dass er einmal an einer Meinung wettert und einem anderen Kandidaten eventuell was hat, sondern dass er sich erstmal in den US-amerikanischen Wahlkampf nicht nur eingemischt, sondern mitgewettet hat und sehr viel Geld an den Tag gelegt hat, nicht nur Geld, sondern auch eine Plattform dazu genutzt hat und sie systemisch verändert hat, um dann Visibilität und Reichweite zu erreichen. Das heißt, es geht hier um eine Manipulation, eine strategische, eine sehr offene natürlich auch, aber trotzdem eine strategische Manipulation. Wir wissen, dass X jetzt manipuliert worden ist. Können wir mittlerweile sehen, dass die AfD die Visibilität auch erhöht bekommen hat im Vergleich zu anderen? Weiß ich nicht.
Da müssen wir genau die Studien sehen. Mal erklären, wie es funktioniert mit der Manipulation.
Das, ja.
Weil nicht alle sind im Thema so gut drin.
Das stimmt. Es geht darum, also wenn man über ein Thema besonders viel redet, dann ist man ja als normaler User damit konfrontiert, dass man ganz viele verschiedene Schlagzeilen auf einmal sieht, die sich damit beschäftigen. Im realen Leben kann das zum Beispiel ein echtes Event sein. Nehmen wir mal an, der Versuch der Tötung an Trump. Ne? Dieser Versuch, der durch die Welt gegangen ist, viral in dem Moment. Das ist eine sehr organische Sache, eine sehr organische Reaktion, die dann stattgefunden hat öffentlich. Und dann haben wir im Vergleich dazu Sachen oder auch Themen, die manchmal platziert, künstlich erzeugt werden. Das heißt, es geht darum, dass tatsächlich durch eine digitale Infrastruktur, und das muss jetzt nicht unbedingt eine Plattform sein, wie Musk sie hat, weil Musk ist einzigartig in der Hinsicht, dass er als Privatperson eine Plattform, naja, vielleicht Zuckerberg, aber in dem Sinne, da ist ja auch ein Vorstand noch dabei. Ne? Das heißt, reden wir nicht über Musk, sondern reden wir über Parteien oder bestimmte Aktivisten, die es dann schaffen, bestimmte Themen künstlich in den Vordergrund zu drängen. Warum? Weil sie eine digitale Infrastruktur haben. Das heißt, sie haben viele kommunale Kanäle, sie nutzen Influencer, sie nutzen Bots oder auch andere Akteure, mischen dann mit sowas, was in Rumänien passiert ist. Das sind strategische Manipulationen, da wo viele Interessen zusammengekommen sind, um das dann zu erzeugen. Das ist aber jetzt, ich sag mal, verdeckt. Weil das ist ja eigentlich das, was nicht passieren sollte. Aber es kann erzeugt werden und das ist halt der Punkt. Das ist strategische Manipulation. Und jetzt haben wir Elon Musk, der nicht nur seine Meinung sagt. Weil wenn er das tun würde, wäre das überhaupt kein Problem. Er ist ja ein Mensch und er hat das Recht, wie jeder andere in einer Demokratie, seine Meinung frei zu äußern. Dafür stehen wir ja in einer Demokratie. Aber er tut das ja nicht. Er amplifiziert auch seine Meinung über eine Plattform. Das heißt, wir wissen ja mittlerweile, dass seine Meinung jeder sieht. Ich habe ihn geblockt und ich sehe ihn immer noch. Und ich will ihn eigentlich nicht sehen. Und wie viele andere sehen ihn dann trotzdem noch. Und das ist so der Punkt. Das heißt, er mischt sich in den US, also das heißt, er ist ja Amerikaner, er macht da mit, er mischt sich in den deutschen Wahlkampf ein, er macht in der UK mit, er arbeitet daran sozusagen jetzt mit Meloni so ein bisschen rumzumachen. Wer weiß, wo er noch seine Finger im Spiel hat und warum, weil er ein bestimmtes Interesse hat. Und dieses Interesse ist nicht zu definieren, aber offensichtlich will er bestimmten Parteien helfen, sozusagen zu gewinnen, weil das in seinem Interesse ist.
Nun könnte man aber auch sagen, wir sind eine starke Demokratie, wir können das alles aushalten, Herr Beck. Sehen Sie das so? Ist das, also wir können auch das, man kann dagegen steuern, man kann ja auch X nutzen, um da seine Meinung zu posten.
Ja, ich glaube, mit dem Gegensteuern, da kommt genau das zu tragen, das ist halt keine neutrale Plattform. Das ist halt kein, diese Plattform funktioniert halt über Algorithmen, über Verstärkung und eben auch über eine Steuerung. Also, dass man jemanden sieht, den man auf der Plattform geblockt hat, ist natürlich nichts mehr, was mit normalem Verhalten auf der Plattform zu tun hat. Und es gibt ja auch die Geschichten von Trump, der in den ersten Wochen von Twitter irgendwie seine Engineers aus dem Schlaf geklingelt hat, um dafür zu sorgen, dass seine Reichweite steigt, weil er unzufrieden damit war, wie er auf damals noch Twitter angezeigt wird. Das ist ja schon etwas, ist auch was ganz anderes, ehrlich gesagt, als Zuckerberg in dem Zuge. Ne? Zuckerberg nutzt die Plattform für seine Ankündigungen, die unternehmensbezogen sind und manchmal auch privat. Und natürlich nutzt er das auch strategisch-politisch in irgendeiner Form. Aber natürlich postet er A nicht 30 bis 80 Mal am Tag. Und
macht Musk das eigentlich wirklich selber?
Ich glaube schon. Also es gibt so Schlafanalysen, die irgendwie zeigen, er schläft verhältnismäßig wenig. Und ich glaube, er macht das selber.
Okay. Okay, aber da sagen Sie, das ist eben was anderes, weil ihm das gehört und das kann er dann.
Er hat halt eben einfach also es ist einfach eine grundsätzliche Frage, die kann man unterschiedlich beantworten. Sollte der reichste Mann der Welt eine der größten Social-Media-Plattformen besitzen und das dafür nutzen, Einfluss auf globale Politik nehmen? Mhm. Das muss man, glaube ich, beantworten. Das versucht die EU zu beantworten mit Regulierung. Mhm. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn man es mit supranationalen Unternehmen zu tun haben, die eben sich auch regulatorisch gar nicht so einfach fassen lassen.
Ja, heute gab es, glaube ich, 150 Beobachter der EU, die dieses Gespräch Musk-Weidel beobachtet haben, um zu gucken, ob es da irgendetwas gibt, was gegen Regeln verstößt. Ist das sinnvoll? Ist das richtig?
Das will ich jetzt nichts. Also zum Gespräch ist das so die eine Sache. Das müssen die Leute in der EU wissen, ob sie die Zeit und die Ressourcen haben. Ich glaube aber, dass natürlich dahinter eben bestimmte Machtinteressen stehen. Wenn wir uns auch angucken, wie Plattformen funktionieren, ist das was, dass das nicht jenseits vom demokratischen Rahmen halt ablaufen kann. Das ist halt viel zu lang passiert, dass eigentlich die Plattformen sozusagen auch Gesellschaften in die Kommunikationsweisen aufdrücken. Und dass das jetzt in Hand von einer Person ist, ist natürlich eben, ja, macht das eben zum Spielball, zu einem politischen Spielball, wie dann auch sozusagen ja, bestimmte Gesellschaften darauf reagieren. Ich meine, wir sollten nicht vergessen, dass auch die ganze Frage eben, warum sich dann auch Plattformen selbst reguliert haben, dann eben davon ausging, dass eben immenser Schaden eben von den Plattformen ausging. Also es wurden Genozide über die Plattform von Facebook halt organisiert. Es gab eben Massenmörder, die ihre Gewalttaten auf den Plattformen halt teilen und somit auch neue Menschen zu mächtigen Gewalttaten anstoßen. Also ich glaube, da ist immer auch wichtig zu gucken, okay, wie haben sich die Plattformen entwickelt? Was ist eigentlich doch der Ursprung dessen? Klar kann vieles in eine falsche Richtung gegangen sein. Mhm. Aber jetzt zu sagen, okay, wir schaffen jetzt alles ab, was Moderation betrifft, halt, wird viele neue Probleme bringen.
Ja, wie wichtig, Frau Munius, waren bisher oder sind, ist dieses Faktenchecking. Was hat das eigentlich, was erreicht das?
Es hat seinen Platz in der Content-Moderation. Es ist wichtig in dem Sinne, dass es Kontext gibt. Das ist ja nicht so, dass dadurch Zensur erscheint. Und das ist halt so ein bisschen problematisch an dem Video gewesen. Es ist nicht der Punkt, dass er darüber redet. Also ich meine, man kann sich darüber streiten, ob Faktenchecking jetzt sozusagen abgeschafft wird oder auch nicht. Er muss ja Alternativen bieten. Er muss ja.
Wir reden aber von eher mit Zuckerberg, meinen Sie jetzt, oder was?
Mit Zuckerberg, ja, ach so, ja, genau. Oder meinen Sie jetzt über Musk?
Nee, schon Musk.
Genau. Aber das Problem, finde ich, ist, dass er das auf eine bestimmte Art gesagt hat. Er hat ja nicht nur gesagt, dass Faktenchecking abgeschafft wird, sondern dass Faktenchecking oder Fact-Checkers in dem Sinne politische Richtung eher aufweisen, also so eine Art Bias haben. Und dann hat er Content-Moderation mit Zensur gleichgesetzt. Mhm. Und es gibt immer so eine Art Spannungsverhältnis zwischen Community-Standards und Meinungsfreiheit. Aber das ist ein Spannungsverhältnis, das dynamisch ist. Das heißt, Werte und Normen ändern sich. Man sollte sich daran anpassen, wenn man so eine Art Marktplatz, was ja auch sozusagen Plattformen sein wollen, darstellen wollen, dass man eine Balance finden muss, die eine Spannung hat. Aber Content-Moderation als Zensur zu bezeichnen, ist eher die Linie, die Trump fährt und die Republikaner fahren. Und darum finde ich für mich das, was Zuckerberg gesagt hat, sehr strategisch platziert. Weil er hat das gesagt, weil er sich wieder anbiedern will. Und warum sagt er das? Weil er im gleichen Zug und danach, weil es geht eigentlich nicht so sehr um die Faktenchecker, danach sagt er nämlich, dass er die Hilfe der US-Regierung in Anspruch nehmen will, wenn es darum geht, Regierungsbehörden unter Druck zu setzen, wenn es um nationale Regulierungen geht. Das heißt, wir sind mit einem Clash wir werden einen Clash erleben 2025. Und zwar, es geht um Souveränität im digitalen Zeitalter. Zuckerberg sagt jetzt, dass Meta sich sozusagen wehren wird gegen bestehende EU-Regularien, gegen den Digital Services Act.
Ja, vielleicht müssen wir das mal genau, vielleicht müssen wir da mal gleich ein bisschen Ordnung reinbringen. Was genau für die, die sich da nicht so gut aussehen. Was ist der Digital Services Act und was kann er bewirken? Wer will? Wer kann es erklären?
Also, ja, der Digital Services Act verpflichtet die Plattformen, schädliches Verhalten, Missbrauch, Drogenhandel, Pornografie, alles, was kriminell ist, aktiv zu bekämpfen. Ich glaube, das ist das, was so das Wichtigste ist, was sich auch verändert hat. In der Vergangenheit war es so, dass Plattformen Kenntnis davon erlangen mussten, dass etwas passiert auf ihren Plattformen, durch zum Beispiel Meldungen. Und die haben sich immer so ein bisschen zurückgezogen darauf und zu sagen, ja, wenn ihr da irgendwas seht, dann könnt ihr das melden, dann gucken wir uns das an. Inzwischen ist es eben tatsächlich so, sie müssen aktiv etwas tun. Das ist ein großer Unterschied.
Und es gibt Bußgelder, sehr hohe Bußgelder,
bis
6% des weltweiten Jahresumsatzes. Man muss dann wäre ja schon eine Menge, und man muss die illegalen Inhalte entfernen und könnte eventuell sogar verboten werden.
Und das gefällt den Plattformen nicht. Ich glaube, keiner Plattform letzten Endes. Das kostet nämlich Geld. Mhm. Moderation, Scannen von Inhalte vor oder direkt nach der Veröffentlichung zu überprüfen, dafür Algorithmen zu entwickeln, dafür KI bereitzustellen, das zu überprüfen, kostet Geld. So. Und ich glaube, das ist etwas, was die Plattformen sehr, sehr widerwillig gemacht haben und auch nur durch Druck. Tatsächlich. Durch Druck, der durch bestimmte Ereignisse entstanden ist, aber der durch auch ganz aktiv durch Regulierung, vor allen Dingen getrieben aus Brüssel, entstanden ist.
Und wie sinnvoll, aber um das noch vielleicht noch mal einen Schritt zurückzunehmen, wie sinnvoll ist dieses Faktenchecking? Also wie sehr, und dann ist ja auch mal die Frage, wer kontrolliert die Faktenchecker? Ist dann die nächste Frage, die dann immer kommt. Wer hat denn da eigentlich dann ein Auge darauf, dass da das Richtige sozusagen entfernt wird oder gemeldet wird?
Na gut, Faktenchecks sind ja erstmal eingeführt worden, auch von Meta, nach dem Cambridge Analytica-Skandal dann auch, weil dort eben auch ganz deutlich war, okay, es gab eine Einmischung in Wahlen durch Falschmeldungen zum Beispiel. Das eben gerade zu stellen, war dann auch Ziel von Twitter und Facebook im Nachhinein. Es gibt ein ausgeprägtes System, es gibt verschiedene Ebenen auch von Faktenchecks. Es gibt auch verschiedene Studien, die die Wirkung von Faktenchecks untersuchen. Ich glaube, diese ist dann meist geringer, als man das oft sich vorstellt. Also es sind ja meistens einfach nur Hinweise oder Kontexte, die dann aber auch nicht unbedingt die Meinung zu einer bestimmten zu einem bestimmten Inhalt ändern. Es sind jetzt verschiedene Studien, die dann sagen, okay, meistens ist die Wirkung von Faktenchecks vernachlässigbar, weil eigentlich die Meinung vorher schon oft gebildet ist. Oft kommen Faktenchecks dann eben natürlich auch dann, braucht ein bisschen Zeit, um die Fakten zu checken, wenn eben auch bestimmte Sachen schon in der Welt sind. Die kann man auch nicht wieder einfangen durch eine Richtigstellung, sondern die entfalten dann ein Eigenleben. Und somit
ist das jetzt ein Plädoyer, dass man den Faktencheck gar nicht so braucht?
Nee, ich glaube, das kann in bestimmten Kontexten hilfreich sein. Ich meine, es ist ja nicht nur Faktenchecks, was die Plattform machen. Wir sehen das ja auch in anderen Kontexten. Also jedes Interview, heute wird es wahrscheinlich verschiedene Faktenchecks gegeben haben zu Weidel und Musk und so weiter. Also jeder möchte ja doch noch ein bisschen Kontrolle darüber haben.
Ja, das ist ja erstmal live gesendet worden.
Ja, sicher.
Also, ja.
Die Sache ist, glaube ich, mit den Faktenchecks, es gibt auch, glaube ich, eine berechtigte Kritik daran, dass einfach auch viele Sachen gecheckt wurden, wo es jetzt nicht um Fakten geht, sondern auch um Einschätzungen. Und ich glaube, das ist halt da hat sich ein großes System gebildet. Ich glaube, es gibt sehr viel gute Arbeiter. Es gibt auch eben natürlich die, und das, da, da greift halt diese Kritik an, auch von rechts oder von sozusagen republikanischer Seite, dass darüber auch Politik gemacht werden kann, halt weil bestimmte Meinungen nur gefaktcheckt werden oder eben auch sozusagen eine bestimmte Gegenmeinung dann eben oft prävalent ist.
Aber da gibt es auch ganz, da gibt es tatsächlich auch sehr interessante Untersuchungen zu. Es gibt diesen Bias nämlich. Es werden mehr rechtsorientierte Inhalte gefactcheckt, was aber vor allen Dingen daran liegt, dass die Nutzer und die Seiten eine schlechte Nachrichtenqualität liefern. Also das ist etwas, das ist so, also die Nachrichtenqualität der Inhalte, mhm, die von rechts kommen, ist so schlecht, dass sie häufiger gefact-checkt werden. Dadurch entsteht der Eindruck.
Also auf Deutsch gesagt, die verbreiten öfter Unsinn, Unwahrheiten, Lügen,
genau,
oder was?
Und dadurch werden sie häufiger gefact-checkt und das erzeugt den Eindruck, dass man da sehr, sehr genau hingucken würde. In Wahrheit ist es tatsächlich das Problem im System oder das Problem in der Nutzung.
Absolut.
Mhm. Frau Achterberg, was ist es für Sie? Ist Faktencheck letztendlich dann doch eine Zensur?
Ich finde schon das Wort Faktencheck problematisch, weil es halt oft keine Faktenchecks sind, so wie man sich das vorstellt, sondern weil das oft von regierungsnahen Organisationen betrieben wird. Also in Deutschland wäre das Korrektiv, die auch, die finde ich, haben auch manchmal eine Schlagseite, aber ist ein anderes Thema. Korrektiv zum Beispiel erhält auch Steuergeld und die machen dann hier Faktenchecks auf Facebook. Und Mark Zuckerberg hat selber mal gesagt, jetzt nicht über Korrektiv, aber insgesamt über die Factchecks, dass das halt oft auch meinungsgetrieben ist. Und wir haben das ja auch gesehen, also während der Corona-Pandemie einmal, da wurden harmlose Sachen gelöscht, weil sie bestimmte Schlagworte hatten, obwohl die inhaltlich richtig waren. Vielfach. Also das ist schon eine Form von Zensur. Und dann im US-Wahlkampf, wo der zum Beispiel diese Hunter Biden-Story auf Twitter, bevor es Elon Musk gehört hat, wissentlich unterdrückt. Und das wurde als russische Desinformation abgetan. Von daher finde ich, also schon der Begriff Faktenchecker ist dann häufig eine Täuschung.
Aber tatsächlich, es werden keine Inhalte gelöscht, die von den Faktencheckern geflaggt werden. Zurzeit jedenfalls auf Facebook nicht. Also die Faktenchecker geben Kontext und wenn etwas gelöscht wird, dann wird es wegen der Community Guidelines von Facebook gelöscht. Nicht, weil ein
Faktenchecker. Oder weil sehr viele Leute es melden.
Nein, aber
doch, klar, da gibt es viele Beispiele.
Okay, trotzdem hat das erstmal mit den Faktencheckern nichts zu tun. Die Faktenchecker geben Kontext unter einem Artikel. Die Content-Moderation von Facebook ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da werden Inhalte gelöscht und auch die Faktenchecker. Es gibt Beispiele natürlich dafür, dass die Fehler gemacht haben. Die arbeiten aber jeden Tag an Dutzenden Beiträgen.
Sie bewirken ja aber auch, dass die Beiträge sich nicht mehr verbreiten. Also die werden dann in der Reichweite eingeschränkt. Und wenn die jetzt inhaltlich richtig waren, finde ich, das ist eine Form von Zensur.
Meistens kommen die aber erst, wenn sie schon Reichweite erreicht haben. Also das ist ja dann oft, was ich meinte, dass eigentlich die Faktenchecks immer dann kommen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also somit ist eigentlich
auch nicht ganz richtig. Bei Corona haben die ja schon via Schlagworten funktioniert. Also man hat was gepostet und dann hat es sofort so einen Hinweiskasten bekommen.
Das ist aber kein Faktencheck dann.
Doch, okay, also doch, es war auf eine Richtung richtig.
Das ist ein Warnhinweis dann oft gewesen.
Das war ein Warnhinweis von der Plattform selbst, wenn ich mich richtig erinnere, die auf Schlagwörter reagiert hat, genauso wie auf TikTok das Gleiche passiert ist, dass dann zum Beispiel über bestimmte Sachen automatisiert mit KI-Hilfe das Ganze gelabelt ist, wenn ich weiß, nicht so schnell gewesen. Wie gesagt, also ich finde, Faktencheck hat seinen Platz. Ob das so effektiv ist, vor allen Dingen jetzt, wenn wir über KI-generierte Inhalte reden, die jetzt immer mehr vermehrt aufkommen und auch wenn wir über das Problem reden, dass sie auch wesentlich zu spät kommen und dann Kontext liefern und auch nicht die gleichen Leute erreichen. Das ist eine Debatte, da kann man sich streiten, aber es geht für mich eher darum, wie das Ganze ausgesprochen worden ist und wie das in ein bestimmtes Licht gerückt worden ist von Zuckerberg selbst. Wenn er sich dafür entscheidet, das auf einer Plattform, die mittlerweile schon fast kritische Infrastruktur ist, wenn man so viel will, weil es 3 Milliarden Nutzer gibt weltweit, dann ist das eine Entscheidung, die man natürlich hinterfragen kann. Die kann man mögen, die kann man nicht mögen. Aber wie gesagt, es gibt Implikationen, die sich dann auf diese 3 Milliarden Menschen auswirken werden. Und nicht nur auf diese 3 Milliarden Menschen, sondern auf diese ganze Social-Media-Landschaft, die es gibt. Weil wir reden hier über WhatsApp, Instagram und Facebook. Und welche anderen dominanten Plattformen gibt es denn noch, außer X und vielleicht TikTok in der Hinsicht? Es kommt mehr Discord und es kommt mehr Twitch, natürlich. Aber wir reden immer noch über nicht so viele Plattformen.
Da Sie ja bei Meta gearbeitet haben, wie erklären Sie sich das, diesen Move jetzt, dass er sagt, ja, wir müssen das jetzt ändern, jetzt kurz bevor Trump dann zum Präsidenten ins Amt eingeführt wird?
Also ich war nicht so nah an Mark Zuckerberg, dass ich da jetzt so seine persönliche Motivation sehen kann. Ich interpretiere das einfach mal so aus dem Verhalten, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit der Plattform. Und ich würde es so einschätzen, dass Zuckerberg selbst immer die Plattform eher als Infrastruktur gesehen hat selbst. Und das war auch so die Argumentation. Und so hat man sich auch lange dagegen gewehrt. Und das war auch immer die Argumentation, wenn es darum ging, wer soll denn Inhalte überprüfen? Weil er selbst gesagt hat, wir wollen nicht diejenigen sein, die Wahrheit managen. Und wenn man ehrlich ist, da hat er nicht ganz Unrecht, weil will man wirklich, dass ein privates US-Unternehmen entscheidet, was wahr ist und was nicht wahr ist? Das ist schon wirklich ein heikler Punkt. Aber natürlich ist Content-Moderation vor allen Dingen ein Kostenfaktor für dieses Unternehmen. Zehntausende Menschen überprüfen Inhalte, überprüfen Werbung, überprüfen Inhalte, lesen Texte, schauen sich Videos an. Das kostet viel Geld. Und ich würde sagen, aus einer Unternehmenssicht ist das etwas, was man sich einsparen kann, wenn es dann irgendwie möglich ist.
Und er macht den Vorschlag, dass man jetzt Community Notes, so heißt es, glaube ich, dann nutzt. Vielleicht müssen wir das auch nochmal erklären, wie das funktioniert, dass die Community sich quasi selber, zensiert ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber kontrolliert, vielleicht ist es das. Also erklären Sie das und finden Sie es sinnvoll?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, die Fact-Checkers durch Community Notes zu ersetzen, ist jetzt wie dreckiges Wasser durch Schlamm. Also führt jetzt wirklich dazu, dass sich organisierte Teile von bestimmten Usern sozusagen auch bestimmte Wahrheiten dann selber sozusagen hochranken können oder nicht.
Also weil man dann keine neue Objektivität mehr hat.
Genau, also eigentlich funktioniert das ja so, man meldet, also man kann sich anmelden sozusagen, Teil dieser Bewerter auch zu werden, und dann kann man Punkte vorschlagen und dann gibt es einen Austausch und dann rankt man bestimmte Bewertungen hoch. Es gibt auch so ein paar Online-Foren, wo das halt lange schon ist, wo es das schon gibt. Quora.com ist so ein Forum, wo man auch so Fragen hat, und dann kann man das irgendwie so Pi mal Daumen mal hoch, mal runter ranken. Es wird halt eben recht beliebig. Also wer auch immer da eben mitmacht, kriegt dann eine gewisse Deutungshoheit, und das ist zeigt eigentlich das Problem sozialer Medien einfach, dass es einfach keine Qualitätsstandards sind, die durch Menschen, die halt eine gewisse Ausbildung haben in dem Bereich, die das auch prüfen können, also Journalistinnen und Journalisten im Endeffekt, auch wirklich editorisch sozusagen eine Verantwortung da eben übernehmen können, sondern das passiert aus einer Laune heraus, und das passiert auch mit gewissen politischen Biases. Und das wird die Probleme nicht lösen auf den Plattformen.
Ja.
Aber ich will da so ein bisschen, ich will das Ganze aus dem negativen Licht rausholen, weil ich finde das gar nicht so negativ. Es ist so ein bisschen ein Trend, der auf Social Media Plattformen und auch in der Landschaft sozusagen sich gerade ausbreitet, weil man genau über diese Dualität redet. Was ist eigentlich die Wahrheit? Was sind Fakten? Das ist mittlerweile so ein untouchable topic geworden, so ein polarisierendes Begriff. Und ich verstehe auch die Ratio dahinter, zu sagen, ich möchte mich eigentlich nicht mehr daran trauen, zu sagen, was richtig und was falsch ist, weil die Leute sollten das irgendwie, das müssen wir anders handhaben, Content-Moderation, weil das ist im Moment etwas geworden, das so nicht mehr stehen kann, weil sich die Lager natürlich auch entfernen. Community Notes jetzt nochmal, ich finde das an sich vom Prinzip her nicht schlecht, es hängt nur davon ab, wie es implementiert wird. Wir kennen Community Notes so ein bisschen sehr generell von Wikipedia. Da setzen sich nämlich ganz schön viele Leute hin und generieren immer wieder und arbeiten immer wieder an den Texten. Die Masse macht den Unterschied.
Und zeigen aber die Quelle auch. Und das ist ja
naja gut, also sie arbeiten halt an der Quelle, sie haben die Möglichkeit, sich da einzumischen und so weiter. Kann man das manipulieren? Mit Sicherheit, wenn sich genug Leute da reinstellen. Aber es geht ja um einen Haufen Leute, die Möglichkeit haben, das mitzumachen. Außer es wird so implementiert wie auf X. Ja. Dann nicht.
Ne? Aber der Faktor bei Wikipedia ist halt die Zeit. Bei Wikipedia arbeitet man halt an einem langfristigen Stück, das möglichst irgendwann in der Zukunft einen möglichst perfekten Status erreicht. Gerade auf den Plattformen geht es ja vor allen Dingen um Geschwindigkeit, dass man schnell Kontext schafft. Ja. Und das ist, ist auf jeden Fall deutlich schwieriger.
Schauen wir nochmal auf die Wahlen und auf die sozusagen Auswirkungen auf unsere Demokratie. Wie sehr verändert sich das, Frau Achterberg? Wie sehr sehen Sie, wie stark Social Media im Wahlkampf jetzt genutzt wird? Was ist da Ihre Beobachtung? Wer ist da besonders gut? Und was erwarten Sie da auch in den nächsten Wochen?
Also ist völlig klar, dass in Deutschland ist die AfD am stärksten auf Social Media. Die haben da einen gewissen Vorsprung. Und natürlich funktionieren populistische Inhalte gerade auf TikTok und auf Videoplattformen sehr, sehr gut. Also da haben die anderen Parteien sowohl zeitmäßig einen Nachteil als auch inhaltlich. Trotzdem, also wir sehen ja, Robert Habeck hat sich mal vor ein paar Jahren von Twitter laut und ein bisschen fragwürdig verabschiedet und ist jetzt aber, wo er grüner Kanzler werden möchte, wieder zurückgekommen. Da sieht man, man kommt um die Plattform, also nicht mal als grüner Kanzlerkandidat, noch drumherum und die spielen eine sehr große Rolle, weil sie einfach eine riesen Reichweite haben. Und es gibt halt eine Menge Menschen, die haben sich von den etablierten Medien verabschiedet und die konsumieren Nachrichten und Meldungen und Einordnungen nur noch auf Social Media. Von daher spielt es inzwischen eine riesen Rolle im Wahlkampf.
Mhm. Herr Fiedes, wie sehen Sie es, wie stark ist, dann ist die AfD tatsächlich, Sie haben ja da auch eine Studie zu gemacht.
Naja, also sie ist stark, weil sie einfach mal sehr früh auf den Plattformen ist. Sie erkennt das Potenzial verschiedener Plattformen, besonders viele Menschen zu erreichen, auch weil sie sozusagen ohne Intermediäre kommuniziert, also ohne, dass sich Journalistinnen und Journalisten dazwischen schalten, niemand widerspricht groß. Es gibt verschiedene eingeübte Arbeitsweisen auf diesen Plattformen, also sich immer selber gegenseitig zu stärken, dafür zu sorgen, dass alle sehr aktiv sind, die Algorithmen anzutreiben. Das ist natürlich was, was nicht nur die AfD, sondern was einfach auch die extreme Rechte global einfach sehr gut gemacht hat, auch weil sie anfangs eben in so 2014, 15, 16 da überhaupt gar keine Einschränkung zu befürchten hatte. Also jetzt in Form von, dass bestimmte Inhalte sozusagen dann auch nicht tragbar sind für eine Plattform. Das war eigentlich, früher konnte man ja auch alles noch wirklich frei äußern. Heute ist es natürlich so, dass die AfD immer noch sehr dominant ist, auch auf neuen Plattformen wie TikTok. Ihr wird aber auch oft sehr frei Haus sozusagen dieses Abzeichen gegeben, da besonders gut zu sein. Also oft ist es einfach so, dass die AfD selber gar keine besonderen Konzepte hat, beispielsweise wie sie die Videoplattform TikTok nutzt. Wir hatten das in den Landtagswahlen untersucht in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, wo das oft die Wahl junger Menschen, also die Wahl durch junge Menschen der AfD, damit begründet wurde, dass TikTok so zentral sei. Aber wenn man da auch genauer reinguckt, sieht man, dass da auch wenig investiert wurde, interessanterweise.
Und trotzdem funktioniert.
Na, ist nicht die Frage. Also wenn man sich die Reichweiten anguckt, da waren die zumindest in drei Bundesländern, ich spreche jetzt für die zumindest nicht besonders überzeugend. Aber klar, das ist schon so, dass sie mit den Botschaften und der Art und Weise natürlich eine Reichweite kriegen, aber insbesondere dadurch, dass einfach auch Medien das wieder aufnehmen. Also diese ganze Geschichte um Maximilian Krah funktionierte nur so gut, weil er immer wieder gepusht wurde durch die Medien und weil es einfach sehr oft darüber berichtet wurde. Und das ist, glaube ich, der Modus der AfD. Also sie kriegt nur Erfolg medial, wenn sie sozusagen auch die Verstärkung durch die klassischen
Wie
Medien
jetzt hat. Halt eben auch bei dem Gespräch Mask-Weidel, was wir auch zum Anlass nehmen, darüber zu reden.
Genau, also wie gesagt, die Vorbereitung ist da, glaube ich, von dem Gespräch das Zentrale.
Frau Munius, wenn man das sieht, es sind ja gar nicht, also ich glaube, in Deutschland sind 5% der Bevölkerung überhaupt auf Twitter, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht genau, ob das so...
Ich glaube, 3.
3. Mhm. Also hat das dann, oder wie funktioniert das mit der Einflussnahme? Und machen Sie sich da Sorgen auch um unsere Demokratie, wenn halt eben auch eine Plattform wie X, die dem mächtigsten Mann gehört, dem reichsten Mann gehört, so stark sich politisch betätigt?
Das Ding mit X ist halt, dass sie zwar relativ klein ist, auch überall, auch in Relation zu den anderen Plattformen, würde ich sagen, aber dass sie dann doch sehr reichweitenstark ist, weil die Leute, die dort sind, hauptsächlich aus den Medien oder Politiker sind. Das heißt, sehr viele in Relation zu anderen Plattformen sind dort vertreten. Das heißt, wenn dann etwas viral geht, dann sieht das garantiert ein bestimmter Prozentsatz an Medienrepräsentanten oder auch Politikern und wird dann halt auch ganz schnell multipliziert und dann auch weitergetragen. Ne? Ich würde aber noch gerne was hinzufügen. Ich finde das ganz interessant, weil es geht ja genau darum, diese künstlich erzeugte Visibilität und Reichweite, die entweder von oben kommen kann, indem halt Elon Musk sozusagen mit Alice Weidel redet und dann das Ganze in die Medien offen getragen wird und dann sozusagen so an die Masse getragen wird. Oder es kann auch von unten kommen, wie die AfD, die eine extrem effektive und auch langjährige aufgebaute digitale Infrastruktur hat, die dann immer wieder interagiert miteinander, um dann Reichweite zu erzeugen, dass dann der Plattformalgorithmus aufnimmt und dann weiter pusht an Leute, die das vielleicht vorher nicht gesehen haben. Und das funktioniert besonders gut auf TikTok. Und dann ist es eigentlich auch relativ egal, ob der Content qualitativ hochwertig ist. Tatsache ist, dass viele damit interagiert haben und es deshalb empfohlen wird, weil es ist ja etwas, das eventuell beliebt sein kann.
Ja, ist das eine Gefahr für unsere Demokratie?
Das ist das Grundproblem der Plattformen, dass Interaktionen überhaupt kein Qualitätsmerkmal sind. Das ist eigentlich das ganz große Problem, das bisher keiner wirklich lösen konnte. Warum auch, ich sag mal, Qualitätsmeldungen, auch journalistische Inhalte, nicht unbedingt die Sichtbarkeit bekommen haben. Was auf Plattformen funktioniert, sind Emotionen. Und Emotionen lösen Reaktionen aus und diese Reaktionen sind ein Signal für die Plattformen, diesen Inhalt mehr Leuten anzuzeigen. Deshalb funktionieren, wenn man jetzt auf, zum Beispiel auf journalistische Inhalte guckt, funktionieren Todesmeldungen super und Eilmeldungen funktionieren. Alles andere, ich sag mal, was eher im Bereich Information ist, ist viel, viel schwieriger. Es ist viel, viel leichter, sich aufzuregen. Und genau das kriegt halt Sichtbarkeit.
Welchen Schluss müssen dann die anderen Parteien daraus ziehen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind?
Vielleicht müssen sie ihre Geschichten einfacher erzählen. Vielleicht müssen sie nicht populistischer werden, aber vielleicht müssen sie klarer werden in der Kommunikation und auch in den auch sehr genau überlegen, wen sie da eigentlich adressieren. Es gibt, also wenn man die Plattform so sieht, es gibt einige, die können das gut, die nutzen das auch gut. Es gibt so die Mischung aus, das ist jetzt so eine abgefilmte Pressekonferenz, die irgendwie so ein bisschen, es sieht irgendwie steif und irgendwie unnatürlich aus. Und es, wenn man es in Kontext der Plattform sieht, wirkt es auch nicht wirklich passend zu der Plattform. Und es ist auch oft einfach viel zu kompliziert.
Ich finde, darüber hinaus sollte aber auch noch weiter. Also ich meine, wir sind ja die Bevölkerung an sich. Ich finde, jeder ist mündig genug, um diese Verantwortung haben zu können, um einfach offen mit den Leuten reden zu können und zu sagen, so Freunde, es geht noch nicht mal darum, was du glaubst. Du kannst ja glauben, was du willst. Mir egal. Aber es geht darum, dass du wissen solltest, dass in bestimmte Art und Weise man dich manipulieren kann, indem du verschiedene Themen siehst, die du vielleicht vorher nie sehen würdest, aber die dir zugespielt werden. Und das kann künstlich erzeugt werden. Und ich finde, das ist so der Unterschied. Ich meine, es ist so ein bisschen ein Video wie bei Sendung und der Maus, stelle ich mir das vor. Wirklich ganz einfach erzählt und dann versuchen zu erklären, wie eigentlich manipuliert werden kann. Und weil keiner will gesagt bekommen, was richtig und was falsch ist, ob man das glaubt, was die Wahrheit ist oder was ein Fakt ist, das sollte auch nicht die Rolle der Politik sein, um ehrlich zu sein, weil wir leben in einer Demokratie und es gibt die Meinungsfreiheit. Aber was man aufmerksam oder worauf man Aufmerksamkeit schenken sollte, ist tatsächlich der Fakt, dass es möglich ist, jemanden zu manipulieren. Und dann wie? Einfach nur die Fakten darlegen, wie es möglich ist und dass die Leute mündig genug sind, um dann vielleicht die Möglichkeit zu haben, das zu erkennen oder auch nicht. Und da gibt es bestimmte, das ist so eine Art Medienkompetenz, aber das könnte man auf eine Kampagne ausweiten und das könnte man sozusagen dann auch einfach die Leute, naja, sie erklären lassen und nicht zu sagen, okay, das ist falsch oder das ist richtig oder glaube hieran und das, was die machen, ist doof. Ja.
Frau Achterberg, wie kompetent halten Sie die Wählerinnen und Wähler, wenn sie auf Social Media sind?
Oh, das kann ich jetzt nicht für jeden Einzelnen beurteilen, aber ich glaube dann doch an die Mündigkeit der Bürger und Social Media, die Plattformen sind ein Spiegel der Gesellschaft, von daher das, was da stattfindet, das würde ohnehin stattfinden, die Gespräche oder so, das ist vielleicht ein Katalysator der Meinungen, aber trotzdem, ich glaube, es gibt kein Zurück von Social Media und dass es nur noch etablierte Medien gibt und Empörung nicht mehr wirkt. Von daher finde ich, das ist der Zustand, in dem wir leben und ist völlig in Ordnung so.
Also das finden Sie in Ordnung? Sie sehen da keine Gefahr von durch Manipulation oder halt eben durch Einflussnahme durch Bots, wie wir das auch bei den letzten Wahlkämpfen gesehen haben, durch Russland zum Beispiel?
Bräuchte ich erstmal Nachweise dafür. Also ich glaube, es gab mal eine Medienanfrage an die Grünen, weil sie ja mal von russischer Desinformation reden und die konnten sie dann nicht beantworten. Also wo sind die Belege für die russischen Desinformationen? Und es kann ja auch jeder Social Media so nutzen, wie er will. Also bei X zum Beispiel kann ich ja aussuchen, dass ich nur was sehe von den Leuten, denen ich folge. Ich muss ja mich nicht dem Algorithmus hingeben. Von daher, wie gesagt, nochmal, so der Bürger ist mündig, das kann man ja selber aussuchen. Das muss übrigens auch niemand Social Media nutzen. Also wenn man sich darüber beschwert, dass Elon Musk, sich der reichste Mann der Welt, sich X gekauft hat, niemand muss die Plattform verwenden. So, ich finde, es steht jedem frei, dann da auszusteigen, wenn es ihm nicht gefällt.
Das stimmt, ich gebe Ihnen da recht, aber ich weiß das. Ich bin mir dessen bewusst und ich entscheide mich trotzdem dafür, auf dieser Plattform zu sein. Viele wissen das nicht. Und das ist das Problem meiner Meinung nach. Wie gesagt, wir reden über die Mündigkeit des Bürgers, aber nur, also beziehungsweise, was heißt nur, immer. Aber man sollte auch die Fakten darlegen, so wie sie sind. Man sollte die Entscheidung den Bürgern überlassen, ob sie auf dieser Plattform sein wollen, obwohl sie sozusagen künstlich im Moment, obwohl eine systematische Plattformmanipulation stattfindet. Punkt. Das war's. Einfach nur Fakten darlegen. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo eventuell Regulation der Europäischen Union greifen könnte, weil er nicht transparent ist. Deswegen. Man weiß es. Man hat es durch Studienergebnisse mittlerweile schon festgestellt, dass es seit, ich glaube, seit dem Trump-Attentat auch sozusagen, seitdem findet eine Priorisierung von rechten und vor allen Dingen republikanischen Influencern statt. Konnte man nachweisen in dem Sinne, nicht über X, sondern externe Datenscraping und so weiter. Und das ist auch okay, weil es wäre okay, wenn er transparent darum ist. Er hat es aber nicht gesagt. Und insofern findet eine Manipulation statt, weil das steht ja jetzt nicht in den Bedingungen, in den Terms of Reference sozusagen, der Plattform jedes Mal, wenn ich mich einlogge. Und das ist mein Problem. Nicht, dass man, wenn man es weiß, sich dafür entscheidet, sondern wenn man keine Ahnung davon hat. Und auf einmal etwas gegenübergestellt wird, wo man eigentlich nicht weiß, dass man manipuliert werden könnte.
Und dass es Manipulation von russischer Seite gibt, das, darüber gibt es ja schon.
Also, das ist... Da hat jeder seine Meinung, aber es gibt natürlich...
Ist das eine Sache von Meinung?
Oder nee, ich glaube,
das ist definitiv klar. Wir haben das ja in Rumänien gesehen, wir sehen es immer wieder. Ob es jetzt Desinformation hat, halt so, ist halt mittlerweile so eine Art Regenschirm, also Umbrella-Term geworden in der Hinsicht. Ne? Also es fasst ja alles. Wie viel Desinformation kommt rüber? Statistisch, es hängt davon ab, wie viele Daten wir abgreifen können. Natürlich sehen wir immer wieder Versuche zu manipulieren, bestimmte Kontexte auseinanderzunehmen. Die Doppelgängeraktion, das sind alles Sachen, die wir halt schon...
Die Doppelgängeraktion.
Genau.
Das weiß auch nicht jeder.
Es aber geht darum, dass Nachweise dafür. Ja,
also Doppelgängeraktion, das heißt, dass man verschiedene bestimmte Medien, zum Beispiel Bild, sozusagen eine Doppelgänger-Ausgabe.
Spiegel.de ja. zum Beispiel. Und davon gibt es aber 50.000 oder sowas. Verschiedene ja. Seiten, die, wenn man draufkommt, eventuell denken könnte, dass sie echt sind, also die echten oder die offiziellen Seiten, es sich aber eigentlich um eine Kopie handelt, die dann aber auch falsche Aussagen trifft und vielleicht etwas auch falsch darstellt, um dann die Leute dann wieder zu täuschen, zu manipulieren.
Ja, das nur, weil Sie meinten, dass es gibt keine Beweise für Desinformation.
Kommt auf den Kontext an. Also die Grünen reden ja jetzt immer schon über russische Desinformation und dafür gab es halt bisher keine Belege.
Darüber redet ja jeder, oder?
Ja, aber ich meine das in dem spezifischen Kontext. Und dann gab es mal eine Anfrage und dann hatten sie keine Belege.
Also ich finde es schon ganz schön steil zu sagen, dass es keine russische Desinformation gibt.
Wenn das habe ich nicht gesagt.
Okay, dann sind wir uns einig. Aber genau, ich meine, die findet ja im Endeffekt dann auch viel mehr jetzt darüber statt, dass sie nicht mehr so klassische Botnetzwerke oder ähnliches, sondern einfach darüber, dass man sich auch mit bestimmten Influencern halt auch gut stellt und dann eben vielleicht auch mal die unterstützt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal, wo ich darauf eingehen will, also dass die Plattformen den Spiegel der Gesellschaft darstellen, ist, glaube ich, schon so das, was die Plattformen gern kommunizieren möchten. Aber wenn man jetzt einfach alleine schon guckt, wer auf den Plattformen ist, und wir haben vorhin gesagt, 3% auf Twitter, spiegelt das wirklich unsere Gesellschaft wider? Ich glaube nicht. Und das andere, was sie halt auch nicht widerspiegelt, sind eben, dass bestimmte Menschen halt über Formate einfach auch größere Reichweiten als Qualitätsmedien erreichen und somit auch jenseits von editorischen Standards da kommunizieren können. Ich glaube, das ist halt auch alles, was eben Regulation angeht. Da kann es einfach nicht auf Strafen und so weiter stehen bleiben, sondern muss sich eigentlich eine EU überlegen, okay, wie wird einfach das digitale Mediensystem gestaltet? Kann jeder einfach mit einem Massenpublikum halt kommunizieren? Ist das wirklich jeder sich der Verantwortung bewusst? Und ist das einer Demokratie zuträglich? Gerade wenn man auch guckt, wie aber sozusagen...
Ist auch diese Regulierung, ist das der Demokratie zuträglich?
Na, es muss ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt alles so machen und der Stärkere gewinnt, also alle gegen alle. Oder man überlegt sich halt eben, wie eigentlich demokratische Werte auch in einen digitalen Diskurs Eintrag nehmen können. Und wenn man dann gleich immer, also es ist ja dann oft immer die erste Reaktion, dass das dann irgendwie autoritäre Maßnahmen sein, wenn man einen einschränkt, dann ist das aber der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Veröffentlichungsfreiheit, der oft nicht gemacht wird. Also jeder kann sozusagen natürlich seine Meinung äußern, aber nicht jeder hat das Recht sozusagen auch ein Millionenpublikum damit zu erreichen. Ich glaube,
auch in der Zeitung darf man nicht alles schreiben.
Auch das, weil es auch natürlich Redaktionen gibt, die dann auch natürlich Qualitätsstandards haben.
Oder gibt es Dinge, wo Sie sich Sorgen machen, wie das hier sich weiterentwickelt?
Also, Sie hatten das vorhin gesagt, dass Zuckerberg Fact-Checking und Zensur so nah zueinander gefügt hat. Ich glaube, es hat er sehr strategisch gemacht und der Adressat war vermutlich eher Trump als der Rest der Welt. Aber das ist schon was ich beunruhigend finde, weil es letztendlich mindestens 10 Jahre Arbeit da drin stecken, die Plattformen zu verändern, den Plattformen bestimmte Standards zu geben. Die EU hat lange verpasst, sich zu bewegen. Die hat sich inzwischen bewegt. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass irgendwann Trump ankommt und sagt, wenn ihr unsere Plattform reguliert, dann erhöhen wir die Zölle für Schweinefleisch. Keine Ahnung, irgendwas Erratisches. Okay. Das wird dazu führen, dass die Plattformen nicht besser werden. Und es wird dazu führen, dass Standards weiter ausgehöhlt werden. Und es wird auf jeden Fall auf einen Kampf hinauslaufen.
Frau Munoz, wie viel Verantwortung hat jeder? Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass jeder kann ja selber entscheiden, ob er da bleibt oder nicht. Also wie viel Verantwortung trägt man eigentlich selber dann als User, damit man auf eine anständige Art da miteinander umgeht? Da kann man doch letztendlich auch mehr selber tun, oder?
Mit Sicherheit, aber das ist wie gesagt, jeder hat das Recht, das zu tun, auf das er will, solange es nicht illegal ist, das auf jeden Fall. Und wenn jeder hat auch das Recht, seine eigene politische Meinung zu haben, egal auf welcher Seite die ist. Und man sollte auch meiner Meinung nach nicht großartig Meinung zensieren. Aber es muss trotzdem, wenn man sich sozusagen dazu entscheidet, auf einer Plattform zu sein, muss man sich an die Regeln halten, die diese Plattform hat oder sich aneignet über die Jahre hinweg, sich entwickelt haben, weil es einfach Sicherheitsstandards gibt oder auch diese Community-Standards, die es halt ermöglichen, eine Plattform für alle zu sein und nicht nur eine Plattform für einige. Ne? Und das ist so ein bisschen das Problem, das sich dann ergibt. Ne? Wenn jetzt nicht nur Fact-Checking sozusagen abgeschafft wird, sondern wenn Zuckerberg gleichstellt Fact-Checking mit Content-Moderation und Zensur, dann reden wir hier schon von einem Problem in dem Sinne, dass es halt bestimmte Themen gibt, die angesprochen werden können. Da, wo da jeder aufschreien wird, dass es eigentlich um Meinungsfreiheit geht, wenn ich das sagen darf. Aber eigentlich sind sie verletzend gegenüber vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel Frauen, Migration, alles Mögliche halt. Ne?
Okay, vielen Dank. Das wird uns noch weiter beschäftigen, sicherlich auch in diesem Wahlkampf. Vielen Dank, Frau Munoz, Herr Fielitz, Frau Achterberg und Herr Beek. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen hier fürs Zuschauen, für Ihr Interesse. Bei uns hier bei Phoenix geht's weiter mit dem Heute-Journal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.